Fleißig sehen, damit Ernte entsteht. So heißt meine Predigt heute. Fleißig sehen, damit Ernte entsteht. Am letzten Mittwoch, es hat so furchtbar geregnet, war ich so um 8 Uhr rum hier in der Gemeinde. Wir hatten noch eine Besprechung, kurz nach 8. Und ich habe draußen die Leute gesehen, die gebaut haben, gearbeitet haben. Sie waren komplett dreckig mit Staub und mit allem drum und dran. Sie haben sich sogar gescheut, mir die Hand zu geben. Wobei ich sagen muss, das macht mir gar nichts aus, eine dreckige Hand anzufassen, weil ich das ja kenne von der Baustelle. Und ich muss sagen, in dem Augenblick, wo ich durch die Gebäude gegangen bin, ich habe auch hier reingeguckt, hier waren einige Mädels, die haben geprobt für den Gottesdienst. Ich war einfach nur stolz und irgendwie hat mir das, es hat mir wirklich gefallen. Am Abend sagte ich zu meiner Frau, es geht gar nicht anders, ich muss zur Baustelle. Ich muss irgendwie dazugehören. Es geht gar nicht anders. Und mein Herz hat wirklich dafür gepocht. Immer wieder merkt man, dass Menschen fleißig sind, auch in Diensten, in Dienstbereichen. Das erfreut einen. Ein chinesisches Sprichwort, mit dem ich nicht mitgehen kann, aber sagt Folgendes aus. Gib einem Mann eine Flasche Wein und er ist einen Tag lang glücklich. Gib ihm eine Frau und er ist ein Jahr lang glücklich. Ich dachte, das hält länger an. Gib ihm einen Garten und er ist ein Leben lang glücklich. Ich kann damit gar nichts anfangen. Leute, wenn ich was im Garten habe, das hat was damit zu tun, dass wir ein Industriestaat sind. Und so geht es die meisten von uns. Die meisten verdienen viel Geld oder einige verdienen viel Geld. Und das hat gar nichts mit Saat und Ernte jetzt im klassischen Sinne zu tun. Das ist einfach, weil Deutschland ein Industriestaat ist. Wir haben sehr wohl Bauern, die gute Arbeit leisten, aber wir importieren halt sehr viel in dieses Land hinein und das ist auch gut so. Wenn wir mit speziellen Kollegen am Samstag Überstunden machen, und das habe ich gestern ganz live erlebt, dann könnt ihr euch das kaum vorstellen, was da passiert. Mit diesen zwei Kollegen, mit denen ich zusammen bin, es passiert öfter, dass wir mal zusammen Überstunden machen, die kaufen ein zum Frühstück. Das ist nicht günstig, das Frühstück, aber glaubt mir, die Männer sind wie kleine Kinder. Wie wenn man sich als Kind auf Weihnachten gefreut hat, so sind die Überstunden mit diesen zwei Männern. Sie kaufen wirklich Deluxe ein, sie kaufen die besten Produkte, frisches Dönerfleisch, frische Brötchen, Aufstrich, mit Peperoni, getrocknete Tomaten und, ich kann euch das gar nicht erzählen, das Ding sieht am Ende so aus, das Brötchen. Mit sehr viel Fleisch und allem drum und dran, Salat. Und das ist ein Fest, glaubt mir. Die Männer strahlen mit ganzem Gesicht. Es ist herrlich, diese Gemeinschaft mit den Jungs zu teilen. Und wenn wir Überstunden machen, es geht eigentlich nur ums Essen. Also wirklich. Und man merkt auch, Samstag Überstunden mit diesen Jungs ist wirklich super. Das lässt sich gut erleben. Und dann denkt man sich, herrlich, was Menschen so machen können aus den Früchten. Und man darf nicht vergessen, und das ist das Wort, welches ich letztens noch in der stillen Zeit gelesen habe, dass das Ganze nur möglich ist, weil es gibt jemanden, der das Ganze uns anvertraut und gibt. Paulus stellt Gott in Apostelgeschichte 17, Vers 24 und 25 in Athen, den Leuten, stellt er ihnen diesen Gott vor und er sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Das vergessen wir so oft, dass dieser Gott unsere Existenz letzten Endes erlaubt und dass er uns erhält. Dass alles Gute, was wir empfangen, von ihm kommt. Und man merkt das auch in unserer Gesellschaft, auch in der Politik, dass Gott ausgeklammert wird, dass derjenige, der uns absichert, dass der gar nicht mehr mit einbezogen wird. Das ist sehr schade. Und man merkt auch, je mehr man Gott ausklammert, umso mehr trifft man falsche und schlechte Entscheidungen. Das ist das Leben. Ich möchte heute einen Predigttext oder zwei unterschiedliche Texte lesen, heute mal ein bisschen anders als sonst. Der eine Text stammt aus Prediger 11 von Vers 1 bis 6. Jetzt werdet ihr euch denken, was hat Salomo schon wieder zu sagen zu Saat und Ernte und Fleiß und so weiter? Der spricht doch immer über Weisheit, über was hat wirklich Sinn im Leben und so weiter. Aber er spricht tatsächlich auch über Saat und Ernte. Und Salomo ist ein guter Ratgeber für Leute, die vermögend sind. Hört mal genau hin. Prediger 11, Vers 1. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sähe deinen Samen. Und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Herrlich, wie nüchtern, wie einfach Salomo beschreibt, was zu tun ist. Er sagt, bei der Saat gibt es Faktoren der Unsicherheit. Viele Dinge weißt du nicht. Und so formuliert er hier in drei Versen diese Worte, du weißt nicht, was passieren wird. Du weißt es nicht. Wir sind ja so, gerade auch hier in Deutschland, ganz besonders, so empfinde ich das zumindest, wir haben gerne alles im Griff. Wir wollen gerne die Zukunft kontrollieren. Wir wollen das Morgen sichern, damit es uns einfach für immer gut geht. Das ist so der Wunsch des Menschenherzens. Und in diesem Text wird uns klar, dass wir nicht alles kontrollieren können, dass wir nicht wissen, was in Zukunft passiert. Und da können wir uns absichern, wie wir wollen, mit Versicherung oder sonst was. Du weißt nicht, was geschehen wird. Drei Verse. Zum einen, du weißt nicht, in Vers 2, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Du weißt es nicht, was morgen passiert. Du weißt nicht, was Gott zulassen wird. Zweitens, du kennst nicht den Weg des Windes. Du weißt nicht, wie das vom Wetter her wird. Oder du verstehst auch nicht, wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden. Ich glaube, die Erkenntnis von damals ist stark gestiegen. Wir reden von Salomo, Altes Testament. Da ist es vieles heilsgeschichtlich noch gar nicht passiert. Mittlerweile ist die Medizin sehr, sehr weit und wir wissen, wie so ein Embryo sich entwickelt und so weiter. Wir wissen vieles. Und doch, wenn man die Professoren fragt, die guten Ärzte, sagen sie, vieles wissen wir einfach nicht. Wir wissen nicht. Es gibt noch viele Fragezeichen. Du weißt, so kennst du auch das Werk Gottes nicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, auch für uns Christen. Weißt du, was Gott morgen in deinem Leben tun wird? Du weißt es nicht. Weißt du, was er zulassen wird? Wie er dich führen wird? Wie er dein Geschick wendet? Türen öffnet, Türen schließt. Du weißt es nicht. Und Vers 6, du weißt auch nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird, was du sähst. Oder ob beides zugleich gut wird. Du weißt es nicht. Und dann heißt es hier, sende dein Brot am Anfang des Textes über Wasser. Warum sagt er das so? Und wenn man so sich Salomos Leben anguckt, ein großer König, der König Israels, eine Friedenszeit, ein unglaublich reicher Mann. Und hier sieht man auch, dass er in 1. Könige, kann man das gut lesen, 1. Könige 9, 26, 28, dass er mit seinem Guthaben, Saat und Ernte, mit den Waren, die er hatte, dass er Handel betrieben hat. Er hat wirklich gute Geschäfte gemacht. Er hat Schifffahrt, sehr viel mit Schiffen verschifft und getauscht und Geschäfte gemacht. Und er war sehr, sehr, sehr wohlhabend. Ich komme ganz kurz zum Fazit. Sollte jemand unter euch wirklich reich sein, vielleicht könnt ihr 10.000, 20.000, 50.000, vielleicht auch mehr investieren. Also nur bei sich behalten, nichts machen, ist der falsche Weg. Salomo sagt, mach was damit. Und ich komme gleich zum Neuen Testament. Das sagt das Gleiche. Wirtschafte mit dem, was du hast. Das ist wichtig. Und das ist auch richtig. Tu Gutes damit. Lege es an. Sei klug. Den meisten geht es so, dass sie, wie mein Onkel mal sagt, in der Sparkasse, die wollen wieder Versicherungen wieder verkaufen. Das machen die ja immer gerne. Und dann sagt er, ich habe nicht das Problem, dass ich eine Versicherung brauche. Ich habe das Problem, dass ich meine Miete bezahle. Und dass es dafür ausreicht. Und die nette Person gegenüber hat das wirklich verstanden und hat sofort aufgehört mit den Verkaufsgesprächen. Und so geht es doch ganz vielen Menschen, die sagen, hey, ich kann keine 10.000 Euro anlegen, ich bin froh, wenn ich meinen Einkauf schaffe und wenn ich meine nächste Miete bezahle. Und für die Leute sind Investitionen kein Thema. Das ist auch okay so. Gott gibt jeden unterschiedlich, was man feststellt, dass viele Christen mittlerweile auch sehr vermögend sind. Das kommt von Gott. Gott teilt jedem unterschiedlich zu. das ist keine Schande. Das ist eher Verantwortung für uns Christen, dass wir sagen, wir haben viel anvertraut bekommen und jetzt Saat und Ernte. Jetzt sind wir fleißig damit und fangen an, Gutes zu tun damit. Am besten ist, in Menschen zu investieren. Merkt euch das. Am besten in Menschen zu investieren, Taten der Liebe zu tun. Ein Spruch sagt, wer jede Wolke fürchtet, taugt nicht zum Bauern. Also Unsicherheitsfaktoren. Der Regen ergießt sich, aber du weißt nicht, wo er sich ergießt. Und das ist schon interessant. Bei der Saat ist dein Einsatz bedeutend. Hier heißt es in Vers 6, am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Fleiß wird belohnt. Wir wissen das, von nichts kommt nichts. In einem Spruch heißt es, was der Frühling nicht säte, kann der Sommer nicht reifen, der Herbst nicht ernten, der Winter nicht genießen. Wenn ich nichts tue, dann passiert auch nichts. Kann ja auch keine Saat aufgehen. Da kann nichts reifen und am Ende kann ich auch nichts genießen und ich kann nicht überleben. Gott vertraut Menschen vieles an. Saat und Ernte, wir kennen das Grundgesetz, da hat Gott sich auch wirklich festgelegt und er hält sein Wort. Saat und Ernte werden nicht aufhören, Frost und Hitze, wie wir es gehört haben. Jetzt gilt es an uns Menschen, fleißig zu sein, zu sehen und auf Gottes Güte zu hoffen, dass unsere Ernte gut aufgeht. Ich habe festgestellt, dass wir Christen besonders, wir haben Schwierigkeiten. Wir sind geneigt dazu, übertrieben fleißig zu sein. Einfach übertrieben zu sehen. Und wir rennen uns wirklich die Lunge aus dem Leib. Ich weiß nicht, ob das nur auf uns so zutrifft, aber ich habe manchmal das Empfinden so, Christen können das richtig gut. Sie haben viel anvertraut bekommen und jetzt sehen sie und sehen. Sie gucken kaum noch nach oben zum Himmel, ob die Wolke kommt oder nicht. Sie sind nur noch am Schaffen. Das stellt auch ein gewisses Problem dar. Ich glaube nicht, dass Gott sich das so gedacht hat. Trotzdem bleibt es. Ohne Fleiß kein Preis. Das ist schon eine Wahrheit. Vielleicht sagst du, ich bin nicht ganz so fähig, kann ich total verstehen, habe mich nie als besonders fähig empfunden oder sonst wie. Durch Fleiß kannst du unglaublich viel kompensieren. Das ist einfach absolut. Da sagte mal Herr Eisert, derjenige, der letzten Endes dem die Firma gehört, mit unter anderem Phoenix Contact gehört ihm, und er sagte, Fleiß, Fleiß und gute Entscheidungen. Du kannst mit Ehrgeiz so viel schaffen. Das ist wirklich wahr. Es ist wichtig, gerade wenn ihr eure Talente, eure Gaben investiert, auch vielleicht für Gott investiert, und ich werde gleich noch stärker darauf eingehen, es ist wichtig, bei all dem Einsatz, bei all der Saat und bei all dem Fleiß, es ist wichtig, die Verbindung zu dem, der alles gibt, der das Gelingen schenkt, zu diesem Gott, unserem Gott, die nahe Verbindung zu halten. Wenn du nicht in der Lage bist, 10 Minuten am Tag mit Jesus zu reden, läuft was schief. Dann kürze am Fleiß. Du musst mit Jesus reden. Du musst die Verbindung zu Gott halten. Das ist so wichtig. Der Bauer bestellt nur die Saat. Aber wenn er genau hinsieht, erkennt er, dass er die ganze Welt ernährt. Ich fand das ganz gut. Der Bauer bestellt nur die Saat, aber wenn er genau hinsieht, erkennt er, dass er die ganze Welt ernährt. Wir sind aufgefordert, klug mit Mitteln, die Gott schenkt, sie einzusetzen, damit gute Ernte entsteht. Jetzt kommen wir zum zweiten Text. Ihr werdet diesen Text gut kennen, aber ich wollte ihn doch gerne verbinden und verknüpfen mit diesem Text. Die Leiter, die versperrt mir ganz genau die Uhr. Und die ist genau auf meiner Kopfhöhe. Ja, lasst uns mal gemeinsam Matthäus 25 lesen. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. In diesem Kontext spricht der Schreiber davon, das Himmelreich gleicht einem und er erzählt unterschiedliche Geschichten. Und hier geht es um Talente, die ein Herr anvertraut. Ich lese von Vers 14 bis 21. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft oder seiner Fähigkeit, und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente, und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der herzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Soweit. Also, fassen wir zusammen. 3 Phasen gibt es in diesem Text. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Der Schreiber sagt, das Himmelreich gleicht einer Geschichte. Es gibt einen Herrn, der verteilt sein Besitz, sein Vermögen und teilt es unterschiedlich auf. Ein Knecht, sein Knecht, der zu ihm gehört, wohl bemerkt, gibt er 5 Talente. Und komischerweise heißt es hier nach seiner Kraft und seiner Fähigkeit. Also der Besitzer weiß und kennt diesen Knecht und er sagt, damit wirst du gut zurechtkommen, mit diesen 5 Talenten. Der andere Knecht bekommt 2 Talente. Er bekommt weniger nach seiner Kraft und seiner Fähigkeit. Hier heißt es auch nicht, dass der weniger bekommt, irgendwie schlechter ist oder irgendwie nicht angesehen ist oder nicht geliebt wird oder sonst was. Darum geht es gar nicht. Er kriegt einfach 2 Talente und der letzte kriegt 1 Talent. Jetzt sind diese Männer, diese Knechte herausgefordert, für den Besitzer, für den Herrn zu wirtschaften. Das Himmelreich gleicht dieser Geschichte. Gott stattet einem jeden aus, jedem unterschiedlich. Jeder bekommt seine Gaben. Ich kann bei weitem nicht das, was andere können. Ja, das ist auch okay so. So setzt Gott ein, beschenkt, und du darfst jetzt mit den Gaben, mit dem Samen, was du bekommen hast, bildlich, darfst du wirtschaften. Dann die 2. Phase. Der Herr ist nicht mehr anwesend und jetzt fangen die Knechte an, was draus zu machen. Die ersten beiden, da läuft es ziemlich gut, die geben sich Mühe, sind fleißig, sie schaffen genau das Doppelte. 5 und 5, 2 und 2, gute Leistung, richtig fleißig, sehr gut. Und der dritte, der hat ein bisschen Schwierigkeiten, der kommt nicht so wirklich vorwärts und der vergräbt es einfach, der macht gar nichts. Gar nichts machen ist manchmal richtig gut, das macht Spaß. Weil immer was machen ist anstrengend. Kennt ihr das? Hier auf der Baustelle nach der Arbeit, das ist anstrengend. Ja, das ist verständlich. Ich bewundere das auch. Ich weiß ganz genau, wie das ist. Den einen, der sah aus, ich sagte schon zu meinem Bruder, sagt, du siehst aus, wie als ob du Sprengmeister einer Höhle warst. Ey. Der hat die ganze Zeit geflext und der Regen, der war ganz schwarz. Ich habe nur noch die weißen Augen gesehen, das war ziemlich lustig. Aber es ist schon, Sehen ist anstrengend. Der Bauer, wenn der sich bückt bei der Erde, der früher, so war es zumindest früher, jetzt ist ja alles maschinell, der war permanent mit dem Rücken gebückt. Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Irgendwann kommt noch der Bauch dazu. Das ist so anstrengend. Ja? Du hast so vieles zu überwinden. Und ich habe das auch letztens gemerkt, wo wir die ersten Steine da gesetzt haben mit der Mauer, dass man sowas gar nicht mehr gewohnt ist. Du stehst nachher auf wie so ein alter Opa. Denkst du, ist wirklich wahr. Nicht wirklich fit. Ja, das war die 2. Phase. Sie wirken. Und die 3. Phase ist die, dass der Herr kommt und er belohnt die fleißig waren und wo Frucht entstanden ist. Er kommt. Und das ist eine Wahrheit, die auch für uns Christen, für uns so klar ist, dass so gleicht das Himmelreich. Der Herr wird kommen. Es ist nur eine Frage von Zeit. Für den einen früher, für den anderen später. Aber er kommt. Und tatsächlich nimmt er das ins Visier und sagt, schau mal, ich habe dir das und das anvertraut. Was hast du daraus gemacht? Dann sind wir da. Dann stehen wir wahrscheinlich ganz demütig und sagen, wir haben uns so viel Mühe gegeben, Gott, so viel. Und ich hoffe, dass du damit glücklich und zufrieden bist. Die ersten 2 Knechte bekommen die Aussage, die wir gelesen haben. Recht so, du guter und treuer Knecht. Stell dir mal vor, das sagt Gott zu dir am Ende deines Lebens. Das hast du wirklich gut gemacht. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Komm zu mir. So stolz auf dich. Herrlich, oder? Herrlich. Wir wissen, dass das bei dem dritten anders war. Eine Sache möchte ich hervorheben. Ich werde diesen Text nicht wirklich super, super gründlich bearbeiten, weil ich auch gleich mit der Predigt schließe. Was für Gott zählt, und das wird hier auch gesagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Treue. Treue ist etwas, was Gott so wichtig findet. Treu bleiben mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, alles das, was Gott gegeben hat. Bleibe ihm treu. Und ich möchte dich ermutigen, fleißig sehen, damit Ernte entsteht. Damit am Ende deines Lebens Gott kommt und sagt, gut gemacht, du bist ein treuer Knecht. Du hast es gut gemacht. Hast du wenig bekommen, vielleicht liegst du bei 0,5 Talente, sagen wir 0,3. Spielt gar keine Rolle, wie viel Gott dir geschenkt hat, wie fähig du bist. Wichtig ist, dass du dein Bestes gibst. Das Beste für Gott. Möge Gott dich dabei segnen. Fleiß wird belohnt. Und wir merken hier, dass die Knechte sich nicht miteinander vergleichen. Das erlebe ich im Kontext der Gemeinde auch öfter. Dass Menschen sagen, ja, in der Gemeinde, da sollte es doch so ablaufen, dass jeder den gleichen Beitrag leistet. Sowohl finanziell, damit das alles richtig gerecht ist, und auch anders. Jeder sollte den gleichen Beitrag leisten. Das ist Schwachsinn. Versteht ihr das? Das sehen wir auch an der Geschichte. Das ist noch nicht mal möglich. Jeder nach seiner Kraft und Fähigkeit. Das ist nicht schlimm, wenn einer nicht viel Geld auf dem Konto hat. Das ist nicht schlimm, wenn einer unglaublich viel Geld auf dem Konto hat. Jeder macht mit dem, was er bekommen hat, das Beste. Nach seinen Fähigkeiten und Kraft. So hat Gott sich das gedacht. Ich ermutige dich, dass Gott bei der Saat, wahrscheinlich nicht im eigenen Garten, wobei manche machen das ja hobbymäßig, dass Gott dich segnet, dass du fleißig bist und dass Ernte für Gott entsteht, sodass wir am Ende unseres Lebens fröhlich zu Gott kommen und sagen, Herr, hier sind wir. Wir haben uns Mühe gegeben und wir freuen uns, dich zu sehen. Amen. Ich würde gerne ein Gebet sprechen und bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, es ist so schön, zu dir zu gehören, es anzuerkennen, dass du der Gott bist, der Leben gibt und dass du letzten Endes derjenige bist, der uns versorgt. Das hängt nicht an unserem Fleiß. Herr, wir wissen, dass alles von dir kommt. Herr, wir wissen auch, dass wir unsere Errettung nicht mit Fleiß oder so, dass wir da etwas beitragen können. Das können wir nicht. Herr, wir wissen, dass alles aus Gnaden von dir gegeben wird, weil du uns so unglaublich liebst. Vielen Dank dafür. Herr, du hast uns unterschiedlich begabt, du hast uns unterschiedlich ausgestattet. Jeder hat seine Fähigkeiten, jeder hat seine unterschiedlichen Voraussetzungen, die er im Leben hat. Heute stehen wir als Gemeinde vor der Herausforderung, dass wir sehen und erkennen, wir haben Talente bekommen. Wir haben Dinge bekommen von dir, die du uns schenkst. Und Herr, wir wollen diese Dinge gut einsetzen. Herr, es wäre mir wirklich eine Freude, am Ende meines Lebens vor dir zu stehen und dass du dich über mich freust. Möge das für unsere ganze Gemeinde passieren. Amen.